herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Moin zusammen. Ich wünsche euch ein frohes, gesundes und flugreiches neues Jahr 2025. Einige haben ja die ein oder andere Wolkenlücke schon genutzt und sind dieses Jahr sogar schon fliegen gegangen. Ich durfte auch schon einmal kurz in den Himmel und ich wünsche euch allen, dass wir ganz, ganz viele Flugstunden sammeln. Zunächst möchte ich mich aber mal bei Fritz bedanken, der mir im Dezember ja echt toll den Rücken freigehalten hat und die ganzen restlichen Folgen mit Theo aufgenommen hat, die wirklich sehr, sehr gut bei euch angekommen sind. Vielen Dank für das Feedback dazu und die Folgen bezüglich des Flugzeugabsturzes hat Fritz ja auch alleine aufgenommen. Vielen Dank nochmal, Fritz, dafür. Auch hierzu nochmal eine Anmerkung. Nein, wir werden nicht der nächste Podcast, der sich mit Flugunfallanalysen beschäftigt. Dafür gibt es genug YouTuber und hervorragende Podcasts, wie zum Beispiel Flugforensik. Wir haben den Flugunfall in Bonn-Hangela nur noch mal in der Tiefe besprochen, da dies direkt Feedback von einigen Hörern war und wir diesem Wunsch nachkommen wollten. So viel also dazu und jetzt lasst uns mit den News starten. Das ist ja einiges passiert. Nach 4 Jahren intensiver Tests am Boden und in der Luft hat die Integral A von Aura Aero ihre Musterzulassung durch die EASA erhalten. Der kunstflugtaugliche Zweisitzer, der erstmals im Juni 2020 abhob, ist für plus 8,5 und minus 8,5 G Belastung ausgelegt und wird von einem 210 PS starken Lycoming AEIO 93 angetrieben. Also ordentlich was dahinter. Dank seiner Holz-Kohlefaserstruktur, eines integrierten Gesamtrettungssystems und smarter Wartungstechnologien setzt die Integral A neue Maßstäbe in ihrer Klasse. Sie eignet sich sowohl für Kunstflug als auch für fortgeschrittenes VFR-Training einschließlich Upset Recovery. Mit 530 nautischen Meilen Reichweite und 30 Kilo Zuladung im Gepäckfach sind zudem ein ordentlicher Reiseflug möglich. Der Preis liegt bei ungefähr 450.000. Aura Aero plant ab Januar die ersten Kunden zu beliefern und wird 2025 rund 15 Flugzeuge ausliefern. Doch das ist nicht alles. Für 2025 steht bereits das nächste Modell, die Integral S, in den Startlöchern. Ein Schulungsflugzeug mit Bugrad, das dennoch kunstflugtauglich ist. Auch die elektrisch angetriebene Integral E hat kürzlich ihren Erstflug absolviert und soll in 2 Jahren zertifiziert werden. Langfristig hat Aura Aero sogar ein 19-sitziges hybrid-elektrisches Regionalflugzeug in Planung. Da sind wir mal gespannt. Insgesamt war das Jahr ja nicht so toll, gerade zum Ende hin. Ist kein gutes Jahr für die deutschen eVTOL-Hersteller gewesen. Nach der Insolvenz von Lilium im Oktober, die zunächst in Eigenregie abgewickelt werden sollte, nun aber endgültig scheiterte, hat es jetzt auch die Volocopter GmbH aus Bruchsal getroffen. Das Unternehmen, ein Pionier der Urban Air Mobility, meldete am 26. Dezember Insolvenz an. Der Geschäftsbetrieb wird vorerst weitergeführt, während der vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Wahl nach einer Lösung sucht, um den Markteintritt des Flugtaxis Volocity zu sichern. Volocopter galt bisher als einer der Vorreiter in der Branche und stand kurz vor der Musterzulassung. CEO Dirk Hoke betont, wir sind technologisch und bei der Zertifizierung unseren Mitbewerbern voraus und eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Schauen wir mal, was das wird. Ich hoffe, dass Volocopter da nochmal retten wird. Denn auch bei Lilium gibt es Neuigkeiten. Kurz nach Weihnachten wurde bekannt, dass neue Investoren gefunden wurden. Die Mobile Uplift Corporation GmbH, ein Zusammenschluss europäischer und nordamerikanischer Investoren, übernimmt das Betriebsvermögen der Lilium GmbH und ihre Tochtergesellschaften. Damit könnten die Insolvenzverfahren Anfang 2025 beendet werden. Wie sich die beiden Entwicklungen bei den Unternehmen weiter gestalten, bleibt also spannend und wir werden dieses Jahr bestimmt noch häufiger drüber reden. Und die Insolvenzwelle des Jahres 2024 hat nun auch Flight Design General Aviation GmbH erreicht. Am 4. Dezember meldete das Unternehmen mit Sitz am Flugplatz Eisenach-Kindel Insolvenz an. In einer Pressemitteilung gibt Flight Design Einblicke in die Hintergründe. Geschäftsführer Daniel Günther führte den Schritt darauf zurück, dass ein Kunde Forderungen im mittlerer 6-stelliger Höhe nicht beglichen habe und sich weitere Zahlungen verzögern. Trotz intensiver Verhandlungen zwischen den Hauptgesellschafter und dem potenziellen Investor konnte keine alternative Finanzierung gefunden werden. Der vorläufige Insolvenzverwalter Marcello Di Stefano sieht jedoch gute Chancen für eine Sanierung. Die Auftragslage sei stabil, die Produkte wie die CT-Serie und die F-Serie hätten einen ausgezeichneten Ruf und die ausstehenden Forderungen seien überschaubar. Ziel ist es, die Finanzierung Finanzierung des Geschäftsbetriebes in den kommenden Wochen zu sichern, damit anstehende Aufträge erfüllt und Flugzeuge an Kunden ausgeliefert werden können. Laut der Pressemitteilung ist der Geschäftsbetrieb weiterhin uneingeschränkt an gewährleistet und Löhne und Gehälter sind bis mindestens Ende Januar 2025 gesichert.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Flight Design gehört zu den führenden Herstellern von Leichtflugzeugen und ist in 48 Märkten weltweit aktiv. Das Unternehmen hat seine Gründung im Jahr 1988 über 2000 Flugzeuge ausgeliefert und darunter halt die beliebte CT-Familie, die international Maßstäbe im UL- und LSA-Bereich gesetzt hat. Neben Produktionsstätten in Deutschland und Tschechien baute Flight Design im bis 2022 Flugzeuge in Kherson, Ukraine. Nach der Besetzung durch Russland wurde die Produktion nach Zhumprek verlagert, wo der Betrieb im Sommer 2024 wieder hochgefahren wurde. Geplant war auch eine neue Fertigungslinie in Kasachstan, die bis Ende 2024 10 Flugzeuge der CT-Serie liefern sollte. Das Ziel für 2025 war die Fertigung von 30 weiteren Flugzeugen durch ein Joint Venture mit einem lokalen Partner. Und wie diese Pläne im Rahmen des Insolvenzverfahrens umgesetzt werden, ist aber noch offen. Also insgesamt steht CT gar nicht so schlecht da, wie es manchmal bei so kleinen Firmen ist. Wenn du einen großen Kunden hast, der nicht zahlt, dann kommt man schnell in Bedrängnis. Aber alles in allem besteht da Hoffnung. Eine weitere frohe Botschaft gibt es zum Jahresende von Hoffmann Propeller aus Rosenheim, denn das hat das Insolvenzverfahren abgewendet. Nach der im August eingereichten Insolvenzmeldung wurde das Traditionsunternehmen von der Rosen Swiss Holding AG übernommen. Damit ist die finanzielle Stabilität gesichert und Hoffmann Propeller kann sich auf eine vielversprechende Zukunft freuen. Seit mehr als 60 Jahren stellt das Unternehmen hochwertige Holz- und Verbundpropeller für die allgemeine Luftfahrt her, darunter Lösungen für Motorflugzeuge, Ultraleichtflugzeuge und historische Maschinen. Mit dem neuen Eigentümer stehen Investoren in modernen Produktionskapazitäten und eine strategische Neuausrichtung auf dem Plan. Geschäftsführer Marc Hertenberger, der seit 2024 im Amt ist, lobte die Loyalität und den Einsatz des Teams, das maßgeblich dazu beigetragen hat, Investoren für die Zukunft des Unternehmens zu begeistern. So viel zu den ganzen Insolvenzen und die uns in der letzten Zeit erreicht haben. Jetzt noch ein paar regulatorische Sachen, die sich in dem kommenden Jahr ändern werden. Zum Jahreswechsel ist in Großbritannien eine neue Vorschrift der britischen Luftfahrtbehörde CAA in Kraft getreten. Die Safety Directive SD2024/001V2 verlangt, dass alle Kolbenmotorflugzeuge, die im britischen Luftraum unterwegs sind, auch solche aus dem Ausland, mit einem Kohlenmonoxidmelder ausgestattet sein müssen. Hintergrund ist die Gefahr durch das unsichtbare giftige Gas Kohlenmonoxid, das etwa durch defekte Heizungs- oder Lüftungsanlagen ins Cockpit gelangen kann. Bereits geringe Konzentrationen können zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zu tödlichen Unfällen führen, was in der Vergangenheit in Großbritannien leider mehrfach vorgekommen ist. Erlaubt sind luftfahrtzertifizierte CO-Melder, aber auch kompaktere batteriebetriebene Geräte aus dem Haushalt, die bereits ab etwa 20 Euro erhältlich sind. Alternativ erfüllen auch einige Luftfahrtzubehörprodukte die Vorschrift, wie zum Beispiel das Lightspeed Delta Zulu ANR Headset, die Sentry und Sentry Plus ADS-B-Empfänger vom ForeFlight oder integrierte Systeme in modernen Glascockpits, wie sie in zum Beispiel Cirrus-Flugzeugen zu finden sind. Gerade im Winter bei Flügen mit aktiver Heizung ist ein Kohlenmonoxidmelder nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern eine einfache und sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, die Leben retten kann. So viel aus England, jetzt nach Deutschland. Zum Jahreswechsel gibt es wichtige Änderungen für den Flugfunk an Plätzen ohne Tower oder Affestelle. Die neuen Richtlinien für die Durchführung des Flugfunks NFL 2024-1-3240 sorgen dafür, dass alte Gewohnheiten über Bord geworfen werden müssen. Eines ist dabei klar, Flugleiter dürfen keine Flüge leiten. Stattdessen tragen die Piloten jetzt die volle Verantwortung für die Koordination des Verkehrs und müssen ihre Position und Absicht selbstständig und regelmäßig im Funk kommunizieren. Was ändert sich also konkret? Betriebsleiter dürfen keine Anweisungen geben, zum Beispiel zu Startreihenfolgen, Freigaben oder Windinformationen. Lediglich allgemeine Hinweise wie schwach aus Süd sind erlaubt. Die Verantwortung für die Entscheidung der Bahnrichtung, die Einhaltung der Verfahren und die Kommunikation liegt komplett bei den Piloten. Positionen müssen klar gemeldet werden, etwa 5 Meilen südlich des Platzes oder Queranflug rechts. Vage Angaben wie 5 Minuten nördlich reichen nicht aus. Also, ganz klar nochmal geregelt. Meilen vor Minuten. Sprechgruppen wie abflugbereit oder Start nach eigenem Ermessen sind nicht mehr zulässig. Stattdessen wird beispielsweise Rolle zum Abflugpunkt Piste XX verwendet und Rolle auf und starte. Die neuen Regeln fordern von den Piloten mehr Eigenverantwortung und Präzision. Ähnlich ist es seit Jahren nach internationalen ICAO-Standards üblich. Wer im Ausland war, wird das kennen. Wer fliegt, muss sich gut vorbereiten, Verfahren kennen und seine Kommunikation klar und verständlich gestalten. Also, nochmal, verlasst euch nicht auf den Flugleiter, wenn ihr wohin fliegt. Macht euch Gedanken, welche Bahn in Betrieb sein könnten. Notfalls überfliegt ihr den Platz in ausreichender Höhe und schaut nach dem Windsack und wählt dann die Bahn. Oder hört rechtzeitig in die Frequenz rein und schaut, wo andere Flieger landen. Diese Änderungen sind ein großer Schritt zu mehr Standardisierung und Sicherheit an unkontrollierten Plätzen. Also Verantwortung übernehmen, kommunizieren und durchstarten. Auf geht's. Dann noch eine interessante Neuerung. Es gibt Neuigkeiten für angehende Lappe-Piloten. Dank der EU-Verordnung VO in Klammern EU 2024-2076 können Flugzeiten auf dreiachsigen Ultraleichtflugzeugen ULs jetzt teilweise auf die praktische Ausbildung zur LAPL Light Aircraft Pilot License angerechnet werden. Die Ausbildungsorganisation ATO oder DTO entscheidet, wie viele Stunden nach einer Vorabflugbeurteilung angerechnet werden können. Allerdings gibt es eine Obergrenze. Maximal die Hälfte der Mindeststunden darf angerechnet werden und bestimmte Ausbildungsinhalte sind weiterhin verpflichtend. Was bleibt Pflicht? 6 Stunden überwachter Alleinflug, davon mindestens 3 Stunden Alleinüberlandflug. Dazu gehört ein Überlandflug von mindestens 150 Kilometern mit einer Landung auf einem anderen Flugplatz. Diese Anforderungen bleiben im Lappeltraining unverändert. Leider gilt diese Regelung nur für die Lappel-Ausbildung. Beim EASA PPL können UL-Stunden weiterhin nicht angerechnet werden. Trotzdem ein spannender Schritt, der die Ausbildung für viele vereinfacht. Bisher war ja die UL eine Lizenz, die praktisch ein Dead-End war. Und jetzt kann man zumindest mal ein paar Stunden für die Lappel-Ausbildung nutzen. Und vom Lappel auf den PPL ist es dann ja auch kein großer Sprung mehr. Von daher sehr schön, dass das da jetzt ein bisschen durchgängiger geworden ist.
Moin, hallo, herzlich willkommen zur ersten neuen Ausgabe von Hast du schon gehört im Jahre 2025. Wir wünschen euch da draußen many happy landings, ein erfolgreiches, flugreiches Jahr 2025. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer, die wir mit euch in diesem neuen Jahr erleben dürfen. Wenn ihr weitere Themen habt, die euch unter den Nägeln brennen, schreibt uns eine E-Mail. feedback@privatpilotenlounge.fm oder schnappt euch euer Handy, geht auf Instagram, schreibt uns da eine Nachricht. Hey Jungs, ich möchte gerne mal mit euch zusammen über dieses Thema quatschen, wenn ihr mal bei uns auch im Podcast auftreten wollt. Das ist überhaupt gar kein Ding. Oder ihr werft uns einfach mal ein Thema vor die Füße und der Johann und meine Wenigkeit. Wir greifen das auf, wir arbeiten das auf, wir nehmen mit euch Kontakt auf, quatschen mit euch darüber und dann machen wir darüber eine Sendung. Gar kein Ding. So, jetzt sind wir aber zurück mit HDSG, mit Hast du schon gehört? Und ich habe euch natürlich auch wieder jemanden aus der Luftfahrt mitgebracht, der Luftfahrtgeschichte geschrieben hat und die bis heute noch nicht übertroffen wurde. Und zwar geht es um den Rekordflug von Alex Earnshaw, der in den 30er Jahren, Ende der 30er Jahre, von England nach Kapstadt geflogen ist. Das ist eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Er war britischer Rennpilot und wie bereits angesprochen, ist er mit dieser Rekordleistung, die er da erbracht hat von England nach Kapstadt und wieder zurückgeflogen ist, bis heute in Erinnerung geblieben und wurde bis heute noch nicht getoppt. Damals in den 20er, 30er Jahren, da war das Sportfliegen in England natürlich auch eine sehr exklusive Sache. Der Upper Class war dieses Abenteuer vorbehalten, die Überlandrennen, die in die entlegensten Winkel des Empire führten, das waren gesellschaftliche Highlights. Und genau in dieser Szene tauchte Alex Earnshaw auf, ein junger Pilot aus Lancashire. Der war kaum 20 Jahre alt, hatte die Leidenschaft fürs Fliegen von seinem Vater gehabt und gemeinsam starteten sie bei Rennen, besuchten Flugzeugmessen und schraubten natürlich auch an Flugzeugen. 1935 war ein sehr aufregendes Jahr für Alex beim King's Cup. hatte er eine gefährliche Begegnung mit der irischen See gehabt, als sein Flugzeug in einen Sturm geriet. Und kurz darauf rettete er sich mit einem Fallschirm aus einer brennenden Maschine. Ein Erlebnis, das er wohl nicht so schnell vergessen würde. Doch diese Erfahrungen ließen ihn nur noch mehr für das Fliegen brennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Jahr 1938 erwarb Herschel dann ein Flugzeug, das ihn in die Geschichte eintragen sollte, eine sogenannte Mughal. Diese Sturmmöwe war ein kompromissloses Rennflugzeug, das gebaut worden war, Höchstgeschwindigkeiten zu erbringen und war dementsprechend auch nichts für schwache Nerven. Mit diesem Flieger gewann Herschel dann auch den King's Cup und bewies, dass er zu den besten britischen Rennpiloten gehörte. Sein Traum? Ja, ein Rekordflug von England nach Kapstadt und zurück. Und im Februar 1939 war es dann soweit, der Flug von Gravesend in England nach Kapstadt und zurück. Es waren fast 13.000 Meilen durch die Wüste, über das Meer und quer durch die afrikanische Savanne. Am 5. Februar 1939 hob Alex Herschel dann ab, die Mughal war vollgetankt und er flog in die nebligen Morgenstunden hinein. Sein Flug führte ihn über Frankreich, die Sahara, das Atlasgebirge und schließlich durch die afrikanische Wildnis. Ein großer Teil dieser Strecke lag nachts vor ihm und das ohne die heutigen Navigationshilfen. Ich muss darauf immer so ein bisschen eingehen, auf diese Navigationshilfen, weil heutzutage kann man sich fast an jeder Milchkanne und an jedem Baum irgendwo ein VOR reinholen oder sonst irgendwelche Navigationshilfen holen, aber die Jungs, die hatten ja damals wirklich nichts an Bord. Und er hatte eben nur Kompass, Karte und auch eben ein bisschen Glück dabei. Und navigieren in Afrika war und ist ein wahrer Albtraum. Das hat er auch später in seinen Memoiren beschrieben. Der erste Teil der Reise war für ihn extrem herausfordernd. Er kämpfte gegen Stürme, extreme Hitze, die riesige Wüste. Er musste sich ständig neu orientieren, verlor fast die Orientierung und war bis an seine Grenzen gefordert. Bei einem Zwischenstopp in Gao tankte er nach und kämpfte dann wieder weiter. Ja, und nachdem er dann den Kampf gewonnen hatte, erreichte er schließlich Kapstadt, nur um die Rückreise anzutreten. Er wusste, dass er auf dem Rückweg sein Tempo halten musste, um den Rekord zu schaffen. Und schließlich nach 4 Tagen, 10 Stunden und nach 16 Minuten landete er wieder in England. Wirklich ein atemberaubender Rekord, den er da aufgestellt hat, der selbst heute noch nicht übertroffen wurde. Und das gebührt den allerhöchsten Respekt. Der Rekordflug von Alex Herschel bleibt also ein beeindruckendes Beispiel für Mut, Ausdauer und auch Pioniergeist. Es war nämlich so in einer Zeit, in der das Fliegen noch Abenteuer bedeutete. Und Herschel war einer der letzten seiner Art. Auch wenn die Maschine und die Technologien sich seitdem stark verändert haben, bleibt dieser Geist dieser Geschichte doch eigentlich sehr lebendig. Und damit alles Gute für euch, Blue Skies, und zurück zum Johann.
Da wir im Winter nicht so viele Events haben, von denen ich euch berichten kann, habe ich euch noch eine Filmempfehlung mitgebracht. Ab dem 20. Januar gibt es für Luftfahrtfans einen besonderen Leckerbissen auf Netflix. Ja, ich weiß, es ist Netflix, nicht jeder hat das, aber vielleicht wollt ihr diesen Film euch mal zu Gemüte führen? Dann holt euch ein Probeabo, denkt daran, rechtzeitig zu kündigen. Der Film lohnt sich auf alle Fälle. Der Film heißt Devotion. Ein Fliegerdrama über die Freundschaft zweier Piloten im Koreakrieg und er kommt jetzt endlich nach Deutschland. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt vom dramatischen Rettungsversuch von Fähnrich Jesse Jerry Brown, dem ersten afroamerikanischen Navy-Piloten, der seinen Kameraden Lieutenant Thomas Huttner retten will. Huttner wurde später für seinen Einsatz mit der Medal of Honor ausgezeichnet. Devotion bietet atemberaubende Flugszenen, die mit Techniken gedreht wurden, wie sie bereits in Top Gun Maverick verwendet wurden, so oft wie möglich ohne Computeranimation. Dafür kamen echte Warbirds wie die 4FU Corsair, die AD-4W Skyraider und die MiG-15 zum Einsatz. Gedreht wurde in den verschneiten Bergen des Kaskadengebirges und auf einem realistisch nachgebauten Flugzeugträger. Der Film überzeugt nicht nur durch seine Action, sondern auch durch die emotionale Tiefe der Geschichte, basierend auf dem Buch Devotion, An Epic Story of Heroism, Friendship and Sacrifice. Mit Glenn Powell, bekannt aus Top Gun Maverick, und Jonathan Majors in den Hauptrollen ist Devotion ein absolutes Muss für Luftfahrtfans. Also schnallt euch an und los geht's ab dem 20. Januar auf Netflix. Denkt an das Probeabo und rechtzeitig zu kündigen. Das war's von dieser ersten Folge von Hast du schon gehört in diesem Jahr. Ich freue mich auf ganz viele weitere und vor allen Dingen freue ich mich jetzt schon, in den April zu gucken, wenn die Aero wieder ist und dass wir uns dann hoffentlich bald sehen. Bis dahin, many happy landings!